Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch daran, was für Reaktionen diese Ausführungen von Bundeskanzler Merz im vergangenen Herbst nach sich gezogen haben?
Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit.
Für einige Frauen wurde genau diese Sentenz zum Auslöser, sich zu organisieren im sogenannten Töchterkollektiv. Rund um den Internationalen Frauentag ruft das Kollektiv für heute bundesweit zu Aktionen auf. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Der Internationale Frauentag war gestern, aber in vielen deutschen Städte gehen die Proteste heute weiter. Das sogenannte Töchterkollektiv ruft zum Frauenstreik auf. Gefordert werden mehr Schutz, bessere soziale Absicherung und echte Gleichstellung. Wie genau diese Aktionen aussehen sollen und was dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit Jennifer Vollmann. Sie ist die Initiatorin des Töchterkollektivs und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Warum eigentlich heute der Streik und nicht gestern am eigentlichen Weltfrauentag?
Das wurden wir schon oft gefragt und ich würde sagen, damit es weh tut und damit wir nochmal eine doppelte Sichtbarkeit haben. Ja, es reicht nicht, wenn die Frauen nur an einem Tag im Jahr sozusagen auf die Straße gehen.
Ja. Laut Ihrer Karte gibt es heute in mehr als 80 Städten Aktionen rund um diesen Frauenstreik von Föhr ganz im Norden bis Friedrichshafen im Süden. Was genau passiert da bei diesen Veranstaltungen? Haben Sie vielleicht mal ein paar konkrete Beispiele für uns?
Also unsere Kundgebungen, Demonstrationen sind bundesweit ganz unterschiedlich. Wir haben uns ja dezentral organisiert. Es haben sich über 1300 Frauen insgesamt gefunden bundesweit, die in ihren Städten Orgazellen gegründet haben. Und dort findet auch zu verschiedenen Uhrzeiten verschiedene Kundgebungen statt. Ganz verschiedene Aktionen, Installationen, um auf vorrangig Thema Gewalt gegen Frauen auch sichtbar zu machen, reproduktive Rechte, Care-Arbeit, Sorgearbeit, alles Themen, die dort gezeigt werden. Darüber wird gesprochen, vielfältige Redebeiträge. Uns geht auch um strukturelle Gewalt, prekär beschäftigte Menschen. Also all das sind Themen, die wir mitnehmen. Also wir wollen alle Menschen mitnehmen.
Genau. Ja, Sie haben also einen reichhaltigen Forderungskatalog. Sie fordern Gleichheit, Schutz vor Gewalt, die Anerkennung von Care-Arbeit, soziale Absicherung, politische Teilhabe. Das sind sehr, 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 sehr viele und sehr, sehr große Themen. Ausgangspunkt Ihrer Bewegung war ja eigentlich diese Diskussion um Sicherheit im öffentlichen Raum. Haben Sie nicht doch auch die Befürchtung, dass diese Vielzahl der Themen das Thema als solches zu beliebig machen könnte?
Das glauben wir nicht, weil die greifen alle irgendwo ineinander. Ja, die ökonomische Gewalt, die es ja auch gibt, die auch strukturell verankert ist, dadurch, dass Frauen zum Beispiel primär Sorge- und Care-Arbeit leisten, die unbezahlt, unsichtbar bleibt, dadurch die Frauen, für die Frauen und Flinterpersonen Rentenlücken entstehen, die Altersarmut dann irgendwann auch ansteht, zwangsläufig. Aber ökonomische Gewalt ist auch ein Thema. Man ist dann halt nicht frei, aus Beziehungen zu gehen, wenn man eine gewisse ökonomische Abhängigkeit vom Partner hat, ja. Mhm. Weil man halt strukturell benachteiligt ist, weil Care-Arbeit, Sorgearbeit nicht vergütet wird, nicht gesehen wird, unsichtbar bleibt. Und das ist dann sozusagen eine Spirale. Und dann kommen auch noch Dinge wie eine nicht vorhandene Umsetzung der Istanbul-Konvention dazu. Ja, ein völkerrechtlicher Vertrag, der zwischen Deutschland und anderen Staaten getroffen wurde, um Frauen, Mädchen, Heranwachsende, also Flinterpersonen allgemein, vor struktureller, psychischer, physischer Gewalt zu schützen und auch Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Ja, und das wird halt bundesweit leider nicht so umgesetzt, wie es umgesetzt werden sollte.
Frau Vollmann, das ist jetzt 5 Monate her, dass Bundeskanzler Merz im Zuge dieser Stadtbilddebatte ja auch diesen Satz gesagt hat, fragen Sie mal Ihre Töchter. Und das war ja Ausgangspunkt für die Gründung Ihres Kollektivs. Wie schauen Sie heute auf diesen Satz und was ist vielleicht auch seitdem bei Ihnen im Kollektiv passiert? Und ganz konkret, haben Sie auch schon politisch doch auch irgendwas erreichen können?
Also, ich fange mal mit der ersten Frage an. Ich sehe diesen Satz noch immer als nicht hinnehmbar an. Ja, da wurden ganz klar Frauen, Flinterpersonen instrumentalisiert, um Rassismus zu schüren. Das ist auch ein Thema, ne? Menschen mit Migrationshintergrund, prekär beschäftigte Menschen, dass wir auch die alle mitnehmen. Deswegen sind wir auch überparteilich als Bewegung. Das ist das eine Ding, gerade weil Schutz für Frauen im Allgemeinen, wie ich es eben schon angesprochen habe, fehlt, ist halt so eine Bemerkung, so eine Aussage einfach nicht hinnehmbar. Und wenn es strukturelle Gewalt auf allen Ebenen gibt gegenüber diesen Personengruppen, ist es halt einfach nicht möglich, das so hinzunehmen und dann nicht noch wütender zu werden. Das war ja der Ausgangspunkt, diese Wut. Mich hat diese unbändige Wut geparkt, zu sagen, okay, jetzt reicht es. Mhm. Es war ein Grund, aber also ein Auslöser, aber nicht der Grund. Der Grund liegt in unseren Strukturen begraben. Ja.
Aber was ist seitdem mit Ihrem Kollektiv passiert? Wenn man hört, also 80 Städte, das ist ja schon wirklich beachtlich. Mhm. Kann man sagen, Sie sind im Wachstum begriffen als Bewegung und haben Sie auch schon was erreicht?
Ja, würden wir schon sagen. Alleine, wir haben das erreicht, dass so viele Menschen, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, 1300 Personen organisieren bundesweit mit. Das sind 1300 Personen, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt den Mut, ich bin nicht mehr still, ich gehe auf die Straße, die sich auch genau davon angesprochen gefühlt haben, als wir ich diesen Account bei Instagram gegründet habe, die Bewegung losging, haben sich, mittlerweile sind es, glaube ich, 68.000 Menschen, wir haben eine Reichweite von ein paar Millionen, haben sich angeschlossen und gesagt, hey, ich komme mit, ich mache mit, ich will jetzt sichtbar sein. Und das Schöne für uns ist halt, dass viele Frauen, die jetzt politisch aktiv sind, im Töchterkollektiv zuvor noch nie politisch aktiv waren, jetzt aber den Mut finden und auch genügend Wut haben, das alles raus auf die Straßen zu bringen und auch sichtbar zu machen. Und das ist super wichtig.
Jennifer Vollmann vom Töchterkollektiv, das für heute in 80 Städten zu Aktionen rund um den Frauenstreiktag aufruft. Vielen Dank für das Gespräch. Passend zum Weltfrauentag lief gestern Abend in der ARD der Magdeburger Polizeiruf 110 mit dem Titel Your Body, My Choice. Und über 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Krimi gesehen. Es ging um das heiß umkämpfte Thema Schwangerschaftsabbruch. Wie der Krimi das komplexe Thema erzählerisch eingefangen hat, genau das bespreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin Franziska Kabisch. Die hat mich erst kürzlich zur Darstellung von Schwangerschaftsabbrüchen in Filmen und Serien promoviert und selbst einen Kurzfilm zum Thema gedreht. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Für alle, die den Film gestern nicht gesehen haben, lassen Sie uns doch gerne noch mal kurz den Inhalt schildern. Also im Zentrum der Ermittlungen stand diesmal eine Magdeburger Frauenarztpraxis und vor der demonstrieren da regelmäßig christliche Fundamentalisten gegen Schwangerschaftsabbrüche. Eine Mitarbeiterin dieser Praxis stirbt bei einem Unfall, nachdem jemand vorsätzlich die Bremsen ihres Fahrrads kaputt gemacht hat. Und ungefähr zur gleichen Zeit reist auch eine junge Polin in Magdeburg an, um genau in dieser Praxis einen Abbruch vornehmen zu lassen. Und die wird unterstützt von einer deutschen Aktivistin, einem sogenannten Abortion Buddy. Was ist das für eine junge Frau?
Ja, das ist Lara, eine Aktivistin, die sehr selbstbewusst ist, sehr entschieden, sich auch gut verteidigen kann und die sich eben einsetzt in einer aktivistischen Gruppe, die übrigens auch in eine echte Gruppe angelehnt ist. Die gibt es wirklich, die Abortion Buddies. Genau, und Lara unterstützt Dania, die Polin, eben beim Abbruch der bürokratischen Hürden in Deutschland, geht mit zum Termin und so weiter.
Mhm. Und dann eskaliert die ganze Situation komplett, als nämlich diese junge Polin von einem der militanten Abtreibungsgegner entführt wird. Der will offenbar, dass sie dieses Kind eben nicht abtreibt. Und es wird klar, das muss auch der Mann sein, der diese Fahrradbremse manipuliert hat. Frau Kabisch, wenn Sie jetzt mal auf diese filmische Umsetzung als Ganzes schauen, wie haben Sie die erzählerische Herangehensweise an dieses ja doch sehr sensible Thema empfunden?
Ja, also zunächst fand ich das Thema sehr respektvoll behandelt und auch sehr gut recherchiert. Also das ist wirklich bemerkenswert, gerade im Krimi, dass die Gynäkologin zum Beispiel sehr akkurate Infos vermittelt, die Kommissarinnen sich auch über die patriarchalen Umstände, den Frauenhass und so äußern. Also die ordnen da schon auch irgendwie feministisch ein und sind nicht, was nämlich sonst oft eher passiert, so die eine Person für Abbrüche, die andere dagegen und dann wird so der Kampf zwischen denen ausgetragen. Nee, diesmal waren beide eigentlich sehr solidarisch mit dem Thema und so würde ich schon sagen, dass das Thema Abtreibung eigentlich eher oder zunächst erst einmal sehr sympathisch und wohlwollend eingeführt wird.
Dann ja auch sehr besonders, wenn wir nochmal auf ein paar konkrete Momente in dem Film schauen, die von Claudia Michelsen gespielte Kommissarin Doreen Brasch, die teilt in einer sehr intimen Szene eigene Erfahrungen mit dieser Aktivistin Lara. Wir hören vielleicht mal kurz da in diese Szene rein.
So eine ungewollte Schwangerschaft ist einfach ein Albtraum. Hast du das selbst erlebt?
Ja.
Ja, ich war in dem Alter ungefähr genauso alt. Ich hatte schon einen Termin für eine Abtreibung.
Und dann?
Habe ich mich dagegen entschieden.
Warum?
War kompliziert. Ist immer noch kompliziert.
Wie bewerten Sie solche Momente, also in denen die Ermittlerin ja ihre professionelle Distanz aufgibt und eine ja sehr persönliche Haltung, sehr persönliche Erfahrungen offenbart?
Das fand ich schon sehr interessant, also weil wir da so eine Autoritätsperson sich öffnen sehen und sich auch solidarisieren sehen. Natürlich ist fragwürdig, ob eine Kommissarin jetzt wirklich mit so einer Aktivistin, die auch eventuell eine Verdächtige ist, sich so öffnen würde. Sie wird auch von ihrem Kollegen dafür gerügt. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, zeigt das schon eine feministische Verbindung unter Frauen, die über Berufsgrenzen auch hinausgeht.
Und dann ist ein weiteres zentrales Konfliktelement des Films dieser ständige Protest auch vor der Praxis. Da ist so eine richtige Mahnwache eingerichtet. Ich muss sagen, klar, man kommt wahrscheinlich nicht umhin, aber die Menschen, die da stehen, sind auch so ein bisschen klischiert, die sind so ein bisschen so verhuscht, irgendwie weltentrückt. Und in einem Dialog mit der Kommissarin verteidigt sich einer der Lebensschützer folgendermaßen.
Ist die Ärztin für Sie eine Mörderin?
Für uns ist es schwer nachvollziehbar, dass man mit dem Töten von Ungeborenen Geld verdienen darf.
Haben Sie Mails an die Praxis?
Nein.
Das hier ist unsere Form des Protests.
Na gut, also ich werde das überprüfen lassen. Und es wäre schön, wenn Sie jetzt einfach die 100 Meter Pflichtabstand einhalten würden. Ab jetzt. Bitteschön.
Was erzählt uns diese Konfrontation aus Ihrer Sicht über die reale gesellschaftliche Stimmung und vielleicht die Fronten in dieser Debatte?
Ja, also was hier passiert, und das passiert oft, sehr oft im Fernsehen, ist, dass so eine Art Zwei-Seiten-Narrativ eingeführt wird. So die Pro-Choice-Seite und dann die Pro-Life-Seite auf der anderen Seite, die auch gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist aber im Grunde eine Verzerrung, weil, also Umfragen zeigen zum Beispiel, 80% oder sogar mehr der Bevölkerung befürworten eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Das heißt, diese Entgegensetzung, diese Links-Rechts-Polarisierung entspricht im Grunde gar nicht einer realen Lage. Da wird immer so vermutet, dass es eine neutrale Mitte gibt, die weder ganz für noch dagegen ist, aber das stimmt so nicht ganz. Und indem immer wieder die Abtreibungsgegner auch viel Raum bekommen oder halt so inszeniert werden, wird dadurch auch eine extreme Haltung normalisiert.
Ah, okay. Dieses Zwei-Seiten-Narrativ, was wir da erleben, kommt uns erstmal sehr ausgewogen vor, aber eigentlich bildet es gar nicht ab, was in der Gesellschaft prozentual sozusagen vorhanden ist.
Genau. Und in der Vergangenheit habe ich sehr viel in Krimis gesehen, dass die AbtreibungsgegnerInnen Raum bekommen, eine Bühne bekommen, teilweise auch ihre Position unkommentiert verbreiten können. Und jetzt hier in dem Polizeiruf 110 war es aber eher neu, dass die Kommissarin das auch kommentiert und kritisiert, zum Beispiel sagt, Moment, das, was wir machen, ist Gehsteigbelästigung, dem gehe ich nochmal nach. Und dass sie denen da ein bisschen Paroli bietet oder die auch in ihre Schranken verweist, das fand ich eine sehr neue Darstellung.
Sie forschen ja eben schon länger und auch sehr tiefgreifend dazu, wie Schwangerschaftsabbrüche hierzulande im Film verhandelt werden. Wir haben gerade darüber gesprochen, ungefähr seit 5 Jahren sind Sie jetzt mit diesem Thema beschäftigt. Lässt sich sagen, wie sich speziell dieser Magdeburger Polizeiruf jetzt in diese Tradition einsortieren lässt?
Ja, also ich finde, wie gesagt, dass da auf jeden Fall eine vielleicht, also feministische Recherche erkennbar ist. Das finde ich neu oder das ist eher neu. Was aber auch passiert, und das ist die Tradition in Deutschland, ist, dass das Thema Abtreibung dennoch mit so einer Art Abschreckung inszeniert wird. Die Filmhistorikerin Ursula von Keitz hat das die Ästhetik der Abschreckung genannt. Also wir sehen dann doch die Frauen, die abtreiben, leiden. Manchmal verbluten sie an den Abbrüchen. Oder hier ja auch wird die Mitarbeiterin umgebracht. Die Aktivistin ist aggressiv, gewalttätig auch. Und die ungewollt Schwangere in diesem Fall wird gefangen gehalten und von diesem mysteriösen Abtreibungsgegner eben eingesperrt. Also da geht dann trotzdem, die Konflikte und die Spannung werden auf Kosten des Themas oder auf Kosten der Figuren, die abtreiben, erzählt. Und auch wenn so eine Art Entscheidungsfreiheit suggeriert wird oder eine Befürwortung des Themas, letztendlich auf dramaturgischer Ebene werden wir doch so davon abgeschreckt. Und das Thema wird als gefährlich, als dramatisch dargestellt oder auch die Entscheidung als eine Entscheidung, wo alle mitreden dürfen.
Das sagt Franziska Kabisch, Kulturwissenschaftlerin und Filmemacherin. Und den Magdeburger Polizeiruf Your Body, My Choice, den finden Sie zum Nachschauen in der ARD-Mediathek. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke.
Jetzt am Wochenende fand zum vierten Mal die Lit Cologne Pop statt, quasi als Auftakt zur großen Schwester der Lit Cologne und gleichzeitig aber erklärtermaßen auch ein bisschen jünger, queerer und migrantischer. Die Website versprach, dass sich, Zitat, bekannte Größen und aufstrebende Stimmen den Themen der Zeit rund um Literatur, Politik und Popkultur widmen würden. Ob's so war, Ismael Berazuan, der hat sich für uns bei der Lit Cologne umgesehen.
Ein kleiner, fellüberzogener Tisch in der Mitte. Dahinter ein Blumenbouquet. Zwei Stühle, rosarotes Licht. So präsentieren sich die beiden Bühnen der Lit Cologne Pop im Stadtgarten Köln. Eingerahmt werden sie dabei von großen Anführungsstrichen, dem Markenzeichen der gesamten Lit Cologne. Im diesjährigen Design der Lit Cologne Pop scheinen diese allerdings zu schmelzen, wirken fast milchig, ein bisschen blasenhaft. Der Look könnte also vermuten lassen, dass es sich um eine Veranstaltung für eine bestimmte Bubble handelt. Das Ziel der Veranstaltung aber ist, Politisches im Pop zu transportieren. Dass dieser Mix von Politik und Pop gelingt, ist laut Julia Fischer
natürlich der Anspruch und auch die Idee.
Sie gehört zum Programmteam der Lit Cologne und hat alle vier Ausgaben der Lit Cologne Pop kuratiert. Es sei ein Ziel des jungen Formats,
dass wir eben nicht eigentlich einen Themenschwerpunkt haben, sondern die Bandbreite bieten, dass man als Publikum sich was Besonderes aussuchen kann, aber vielleicht auch überrascht wird von einer Veranstaltung, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte und sowohl was Tieferes mitnimmt, aber vielleicht auch was Unterhaltendes.
Besonders will die Lit Cologne Pop jüngere Menschen anziehen. Der lockere, festivalartige Rahmen soll sie an Literaturveranstaltungen heranführen, jenseits der klassischen Wasserglaslesung. Sehr gut gelingt das zum Beispiel beim Gespräch von Alice Hasters und Jasmin Mbarek über ihre Sachbücher Anti-Opfer und I Feel You. Das wirkt, vielleicht auch wegen des stellenweise hohen Tempos, als wäre das Publikum eingeladen bei guten und sehr kenntnisreichen Freundinnen, die sich halt unterhalten über die politischen Stellenwerte von Sensibilität und Empathie. Und wie nebenbei analysieren sie zum Beispiel die Funktion von Sprache, die den Fokus weg von politischen Strukturen und auf persönliche Betroffenheit lenkt. Alice hasst das.
Das merkt man auch in diesem Vokabular, wenn Leute sagen, du fühlst dich diskriminiert, du fühlst dich benachteiligt und du fühlst dich verletzt durch bestimmte Umstände. Das kann natürlich richtig sein, aber dann wird alles auf so eine Gefühlsebene gehoben, als ob es was Subjektives ist, als ob die Diskriminierung etwas ist, was bestimmt wird durch den eigenen emotionalen Zustand.
Dass es immer wieder zu Verkürzungen aufs Individuelle kommt, beschreibt auch Sindhujan Varatharaja in einer der ersten Lesungen.
Ich glaube schon, dass es ein Marktinteresse in Deutschland gibt, diese Ich-Erzählung immer so ein bisschen so auszubreiten bzw. in den Fokus zu setzen.
Häufig werde dadurch aber ein allgemeines Prinzip auf die Perspektive einzelner Personen reduziert. Im neuen Buch von Varatharaja, das »Wo Zeit stehen bleibt« heißt und im Mai erscheint, wäre das der Blick auf Tourismus. Dieser sei zwar vielen Menschen im Westen zum Bedürfnis geworden, aber dabei immer auch ein Instrument kolonialer Macht und Gewalt. Durch die tamilische Flucht- und Familiengeschichte von Sindhujan Varatharaja beziehe sich der Text natürlich auch
die lokalen biografischen Punkte, die mein Leben geprägt haben. Das heißt, sie werden sich immer wieder mit diesem Ort verknüpfen. Aber die Art und Weise, wie Tourismus etabliert wurde, konstruiert wurde, ist natürlich eine Geschichte, die viel älter ist und die auch anderswo angefangen hat, bevor sie diesen Ort betroffen hat.
Diesen Gedanken wiederum wendet Varadaraja auch auf aktuelle popkulturelle Bilder an. Zum Beispiel die von Influencern in Dubai, die sich lange leisten konnten, die politische Realität ihres selbstgewählten Aufenthaltsorts auszublenden, bis sie davon eingeholt wurden. Wer sich hingegen seit jeher mit den Bedingungen ihrer Umgebung auseinandergesetzt hat, ist OG Lou. Die Rapperin stammt aus Frankfurt-Gallus, einem lange von Industrie, migrantischen Communities und der Nähe zum Hauptbahnhof geprägten Stadtteil. In einem Gespräch über ihre Lyrics geht es viel um die Gentrifizierung dieses Viertels, um Wut als Motor und die Position von Frauen im Deutschrap. Mit nur einem Satz beschreibt OG Lou dabei nicht nur ihr eigenes Standing, sondern die Realität vieler Menschen.
Tatsächlich stört es die meisten Leute mehr, dass ich eine Frau bin, als dass ich eine politisch Frau bin. Also ich glaube, das ist schon auch immer noch das Problem, was die meisten Rapperinnen zu facen haben. Und das ist sogar ganz egal, welche Größe sie haben.
Im großen Bogen eines sehr weiten Begriffs von Literatur, aber auch von Popkultur und von Politik, entsteht bei der Litkolon Pop ein spannender Raum. Darin zeigt sich nicht nur, dass das Private politisch ist. Das darf mittlerweile als bekannt vorausgesetzt werden. Vielmehr wird das nach wie vor große Bedürfnis nach Texten deutlich, die sehr nah verschiedene Facetten dieser Realitäten erzählen. Und dass die für ihr Publikum eine große Wirkung entfalten, noch vor konkreten Haltungen oder einer ausgewiesenen Programmatik. Die Zuhörenden der diesjährigen Litkolon Pop wissen das zu schätzen. Aber sie merken auch, dass es nicht nur beim gemeinsamen Abend mit Gleichdenkenden bleiben darf.
Meine Literatur ist ja inhärent politisch, deswegen ist es total wichtig, dass es Räume gibt, in denen das auch zum Ausdruck kommen kann. Und wie weit man damit natürlich dann aus seiner eigenen Echokammer rauskommt, ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Frage.
Deswegen würde ich sagen, es ist auch wichtig, sich selbst zu vergewissern, das findet hier statt. Aber rausgehen und machen, das liegt dann an uns allen.
Aus der deutschen Filmbranche war diese Woche ein lautes und erleichtertes Aufatmen zu hören, als nämlich bekannt wurde, dass Trisha Tuttle Intendantin der Berlinale bleiben wird. In einer einzigartigen Solidaritätsaktion hatte sich die deutsche Filmbranche für ihren Verbleib stark gemacht und auch international bekam Tuttle riesigen Zuspruch. Jetzt ist die Filmbranche zwar fürs Erste beruhigt, aber die Debatten gehen weiter. Christian Berndt über die Reaktionen auf den Fall Tuttle.
Die Nachricht, dass Trisha Tuttle Intendantin der Berlinale bleibt, ließ die deutsche Filmbranche aufatmen. Zuvor hat es nach der Bild-Zeitungsmeldung, sie solle entlassen werden, eine beispiellose Solidaritätsaktion der deutschen und der internationalen Filmbranche für Tuttle gegeben. Auch die Deutsche Filmakademie veröffentlichte nach den Entlassungsgerüchten ein Statement, in dem die Unabhängigkeit der Berlinale vor politischem Einfluss gefordert wurde.
Weil ich glaube, dass es ja um mehr gegangen ist als nur um die Besetzung einer Personalie, sondern es ist letztlich um die Unabhängigkeit einer der größten kulturellen Institutionen in Deutschland gegangen. Und von daher waren da Werte auf dem Spiel gestanden, die zur Grundlage dessen gehören, dass wir unsere Filme in einer gewissen Verständnis von Freiheit nicht nur machen, sondern auch zeigen können.
So der Co-Präsident der Filmakademie Florian Gallenberger. Auch wenn der Kulturstaatsminister einige Tage nach den Entlassungsgerüchten erklärte, er habe Tuttle nie entlassen wollen, glaubt Gallenberger nicht, dass sie ohne die breite Solidaritätsbewegung noch im Amt wäre.
Ich denke, dass ihr das Erlebnis dieser einhelligen Unterstützung bestimmt auch die Kraft gegeben hat, zu sagen, ich möchte das auch weitermachen. Und ich glaube auch, dass es in der Politik sehr starke Stimmen gegeben hat, die wirklich ihre Abberufung gefordert haben. Und ich glaube auch, dass Herr Weimer da seitens einiger CDU-Mitglieder sehr stark unter Druck gestanden hat. Und ich glaube, in dieser Gemengelage wäre das auf keinen Fall zu dieser Lösung gekommen, hätte es nicht diesen starken Einspruch seitens der Filmbranche gegeben.
Dass nun ein beratendes Gremium gebildet und ein Verhaltenskodex für sämtliche in der KBB zusammengefassten Berliner Kulturveranstaltungen erarbeitet werden soll, um bei strittigen Vorfällen auf der Berlinale in Zukunft vorbereitet zu sein, sieht Gallenberger positiv.
Ich finde, dagegen ist nichts zu sagen. Da kommt es dann am Ende des Tages darauf an, was in diesem Verhaltenskodex drin steht. Und die andere Sache ist ein beratendes Forum, das gegründet werden soll. Und soweit ich es verstanden habe, ist sichergestellt, dass dieses beratende Forum nicht in die Entscheidungsfindung mit eingebunden ist.
Die Berlinale Leitung wäre also nicht an Empfehlungen dieses Gremiums gebunden. Einen personellen Neuanfang an der Spitze des Festivals, wie ihn etwa die CDU-Kulturpolitikerin Ellen Demuth gefordert hatte, hält Gallenberger damit offenbar nicht für den entscheidenden Punkt. Eher gehe es darum, in künftigen Konflikten klarer vorbereitet zu sein. Möglicherweise, so Gallenberger, wäre auf der Abschlussfeier ein direkter Widerspruch auf die Rede des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah al-Khatib angemessen gewesen. Er hatte Deutschland vorgeworfen, den, Zitat, Genozid in Gaza zu unterstützen.
Ich bin nicht einer Meinung mit dem, was auf der Bühne geäußert wurde, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es den Raum gibt, in dem jemand eine Meinung vertreten kann, die auch meiner Meinung entgegensteht. Und das, was er zu befürchten hat, ist, dass es eine Gegenrede gibt. Aber eben nicht, dass sofort Sanktionen gegen die Veranstaltung und gegen die Institution an sich einsetzen.
Das sieht auch die Schauspielerin Nina Kronjäger so. Es wäre, sagt sie, vielleicht besser gewesen, wenn die Intendantin Trisha Tuttle auf die umstrittene Rede Abdallah al-Khatibs direkt reagiert hätte.
Sie hat es eben eine Weile stehen lassen und es hat viel ausgelöst und darüber kann man dann streiten. Aber grundsätzlich diesen Raum, in dem sowas stattfindet, dann von vornherein zu beschneiden und zu sagen, sie hat das falsch gemacht und deswegen weg mit ihr, das ist die Katastrophe. Also das ist das Erschreckende und das Schockierende daran.
In der Schauspielszene, meint Kronjäger, haben die Debatten um die Berlinale tiefe Skepsis gegenüber dem Kulturstaatsminister ausgelöst.
Ich habe das Gefühl, dass die Leute um mich herum, mit denen ich so spreche und mit denen ich mich austausche, dass wir skeptisch sind jetzt gegenüber dem Kulturstaatsminister, weil wir nicht wissen, was da noch alles kommt. Aber jetzt haben wir gesehen, was so kommen kann und sind gewappnet.
Auch in der Opposition haben die Vorgänge um die Berlinale Besorgnis ausgelöst. Der Kulturpolitiker von der Linken, David Schliesing.
Ich glaube, es sollte einfach generell keinen Maulkorb vorab geben, beziehungsweise es sollte einfach keine Vorzensur geben. Und ich möchte auch nicht, dass KulturakteurInnen in Sorge, dass sie einen Maulkorb verpasst bekommen oder diskreditiert werden, sich nicht mehr trauen, politische Filme auf die Berlinale zu bringen oder auch sich politisch zu äußern, beziehungsweise protestisch zu äußern.
Wie der Kulturstaatsminister ist auch Schliesing der Meinung, dass auch auf der Berlinale gegen Antisemitismus vorgegangen werden muss.
Also es ist gar keine Frage, dass jüdische Perspektiven, jüdisches Leben und jüdische Filme natürlich geschützt werden müssen. Aber sie müssen anders geschützt werden und nicht durch Vorzensur. Hetze lässt sich durch Maulkörper eben einfach nicht verhindern, sondern wenn, dann nur durch freie Rede und Gegenrede.
Leider war kein einziges CDU-CSU-Mitglied aus dem Kulturausschuss des Bundestages zu einem Interview über die Berlinale bereit. Der Rücktritt Tuttles wird aus der CDU-CSU zuletzt nicht mehr gefordert, aber man will Trisha Tuttle für ein Gespräch in die Fraktion einladen. Die Kulturpolitikerin Ottilie Klein hat im Kulturausschuss erklärt, man erwarte im Hinblick des Umgangs mit Vorfällen wie der umstrittenen Preisrede auf der Berlinale einen Neustart des Festivals.